Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Haltung bitte, dem Podcast, in dem wir auf aktuelle und weniger aktuelle Ereignisse aus einer kommunikativen Perspektive schauen. Mein Name ist Sahar und ich bin hier der Host dieses Podcasts und darf heute auf eine wunderbare Co-Hostin schauen, die mit mir zusammen durch ein tatsächlich sehr aktuelles Thema führen wird. Hallo Lioba.
Hallo Sahar, schön, dass ich dabei sein darf. Wir sind ja Kolleginnen oder Kollegen im Real Life, kann man ja so schön sagen. Und warum ich heute hier sitze, ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Vergangenheit. Denn ich bin ursprünglich mal TV-Journalistin gewesen und habe mich viel mit Sport beschäftigt und habe auch viel zu sagen heute.
Du hast ja schon was verraten. Es geht um Sport. Wie ist denn deine Beziehung zum Sport?
Ich bin großer Fußballfan, Footballfan, bin familiär mit Fußball aufgewachsen und deswegen HSV-Fan an alle Leute da draußen. Nur der HSV.
Hast du eine Lieblingsfußballmannschaft? Über den HSV
hast du ja schon. Die Seahawks. Seattle Seahawks. Ich war also Pierre in Seattle und genau.
Okay, und das war, wann warst du da, wenn ich fragen darf?
In 2015. Seattle? Da haben sie noch für den Super Bowl gespielt. Das haben sie leider dann verloren, aber. Da ist es ja schon so gewesen, der 11. Mann war der Fan, ist die Fanzahl da gewesen. Und da war jeden Freitag wurde ein Trikot angezogen, egal in welcher Position man gearbeitet hat, ob in der Bank, ob in der Apotheke. Freitags war Trikottag.
Siehst du, ich als Nicht-Football-Fan assoziiere mit Seattle, und da sieht man aber auch, wie krass alt ich bin, die Seattle Supersonics, eine Basketballmannschaft, die es mal gegeben hat und die es nicht mehr gibt, die dann später nach OKC verkauft wurde, nach Oklahoma. Und da gab es tatsächlich auch mal einen deutschen Bezug, ein Name, der noch älter ist als ich, beziehungsweise die Person dahinter, Detlef Schrempf. Sagt er dir was?
Nee.
Danke.
Aber ich bin auch ein bisschen jünger als du, würde ich sagen.
Danke, du hättest es gar nicht aussprechen müssen. In der Tat, ich sitze hier und fühle mich auch uralt. Also vielleicht für diejenigen, die sich jetzt die Frage stellen, wer ist eigentlich Detlef Schrempf? Detlef Schrempf war einer von gar nicht mal so wenigen deutschen Basketballern in den 80ern und 90ern in der NBA. In den 80ern gab es einige, aber sie waren alle eher so die Kategorie Füllstoff und liefen unter ferner Liefen. Bis auf Detlef Schrempf, weil er zweimal zum 6. Mann des Jahres gewählt wurde und tatsächlich der erste Deutsche war, der ins All-Star-Game gewählt wurde. Hier kommt mein krasses Inselwissen zum Tragen. Dinge, von denen ich mir wünschte, ich könnte sie mir für andere Dinge, was meine Gehirnkapazitäten angeht, nutzen. Aber ich merke mir sinnentleerte Basketball-Trivia. Detlef Schrempf war auch Anfang des Jahres in Berlin beim All-Star-Game zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies in Berlin, in der UBA-Arena.
Da war ich tatsächlich auch.
Ah, siehste?
Ja, da aber ich habe nur Dirk Nowitzki gesehen.
Der Typ neben Dirk Nowitzki, als Dirk Nowitzki im Mittelkreis stand, das war Detlef Schrempf.
Ah ja, okay, gut. Die Wagner-Brüder Dirk Nowitzki, die kenne ich, aber ihn habe ich leider nicht erkannt. Gut zu wissen.
Gut zu wissen. So, du hast gesagt, der HSV ist dann dein Verein.
Ja.
Das heißt, du bist jetzt ein Jahr lang, trägst du keine Trauer, auch wenn du heute schwarz hast.
Ja, schwarz ist doch die Farbe, die am besten immer zur Geltung kommt, um relativ neutral zu sein, würde ich sagen. Sonst kann man ja immer schauen, ne? Also es gibt ja Leute, die tragen gerne rot oder so, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich trage einfach gerne schwarz und sonst natürlich auch gerne blau. Mein Herz ist blau für den HSV.
Ich hoffe politisch nicht, ansonsten.
Nein, oh Gott, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich dachte, wir sprechen hier über Sport und nicht über Politik.
Absolut, und kommunikativ sind wir hier alle blau bei Hyper, insofern passt das auch. Nun gut, Lioba, ich freue mich auf die Episode heute mit dir und mit unserem Gast, mit dem wir ein ganz spezielles Thema gleich besprechen werden. Doch zuerst reden wir über unseren kommunikativen Win der Woche.
Der kommunikative Win der Woche.
Wir kommen zu unserer lustigen und gar nicht so naheliegenden Rubrik kommunikativer Win der Woche. Ich habe das hier schon in der Vergangenheit gesagt. Es ist ein zweiwöchentlicher Podcast. Wir müssen den Namen dieser Rubrik ändern. Nichtsdestotrotz, Lioba, was hast du uns heute mitgebracht? Was hat dich aus kommunikativer Sicht zuletzt so richtig begeistert?
Ich habe die Kaulitz-Brüder mitgebracht. Ich hoffe, die sagen dir was. Tokyo Hotel, sagt dir das
Alter,
was?
Also mal, ich bin ja nun nicht mit Mozart aufgewachsen, ja? Also Ich habe sogar.
War das nicht gemeint.
Ich habe sogar Cowlitz Hills gehört. Ich habe die Netflix-Doku geschaut, die erste Staffel. Insofern, ich bin durchaus im Thema. Ich bin sogar, jetzt halte ich mal fest, ich glaube, es ist der 4. Dezember oder der 5. Dezember auf einer E-Mail-Warteliste für Tickets für die Kaulitz-Brüder, wenn sie Wetten, dass moderieren werden.
Okay, da bin ich ein bisschen neidisch tatsächlich. Ich habe die Kaulitz-Brüder mitgebracht, weil sie mich schon seit längerer Zeit faszinieren. Man muss dazu sagen, 2005, das war ja so durch den Monsun, da war noch die Zeit, wo Tokyo Hotel gegen Us 5 angetreten ist. Genau meine Zeit tatsächlich. Und ich war früher kein Tokyo Hotel-Fan, ich war früher Us 5-Fan. Man musste sich entscheiden, das ist ganz klar.
Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt außer dir, der überhaupt irgendetwas mit Us 5 assoziiert.
Das glaubst auch nur du. Naja, zurück zu den Kaulitz-Brüdern. Auf jeden Fall 2005, die große Welle. Es war ja unglaublich, wie wahnsinnig berühmt die waren. Und dann haben die sich ja so 2009, 2010 ein bisschen zurückgezogen, aus verschiedensten Gründen. Man muss dazu sagen, Tom und Bill, also die Zwillinge, die Main Characters, sind dann ja auch nach L.A. gezogen, wollten auch so ein bisschen diesen ganzen Hype entfliehen. Dann ist es ja so gewesen, in Europa vor allem, ja, vor allem in Deutschland hörte man dann nicht mehr so viel davon, in anderen Ländern, vor allem Asien und so, sind sie ja eigentlich über die ganzen Jahre nie wirklich weg gewesen. 2018 hat Tom dann aber ja die Verlobung mit Heidi Klum, unserem deutschen Model-Exportschlager, bekannt gegeben. Und 2019 haben sie geheiratet und ich finde, man kann so ein bisschen sagen, das war der Anfang vom großen Comeback. Und jetzt sind sie zurück und sie reiten diese Welle ganz hervorragend. Sie haben einen Podcast gemacht und deswegen will ich auch zu diesem kommunikativen Win jetzt hinkommen, weil ich finde, durch diesen Podcast haben sie es geschafft, das Medium zu werden. Also man hört, dass die Medienlandschaft, die Journalisten hören diesen Podcast und dann kommen die Schlagzeilen, je nachdem, was im Podcast gesagt wurde. Sie nehmen die Schlagzeilen dort auseinander. Sie erzählen, also sie steuern das Bild, das sie nach außen hingeben, selber über ihren Podcast. Und ja, nicht nur das, sondern sie machen auch Brandbuilding über ihren Podcast. Es ist einer der erfolgreichsten, ich glaube, unter den Top 3, verkaufen Arenen aus, Spotify, Legends, im Legends Club sind sie. Deswegen, die faszinieren mich sehr. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich auch großer Fan.
Also wenn man dir heute die Frage stellt, Tokyo Hotel oder Us 5, dann sagst du?
Ich sage Tokyo Hotel und das kann ich ganz überzeugend sagen, denn ich habe Jay Khan letztens getroffen und muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Never.
Genau, und für diejenigen, die mit dem Namen Jay Khan nichts anfangen können, Jay Khan war einer von Us 5 und war dann später auch im Dschungel und ich glaube, das war auch so das letzte Mal, dass Deutschland über Jay Khan gesprochen hat.
Ja, das stimmt, so ein bisschen. Jetzt ist er ja in der Schlagerszene unterwegs, aber also völlig was anderes als Tokyo Hotel. Und alleine, dass sie dich erreicht haben, Sacha, also das kann man ja auch mal dazu sagen. Nicht wegen deinem Alter.
Was heißt das jetzt schon wieder?
Nicht wegen deinem Alter.
Weil ich ja 2000 Jahre alt bin. Okay, also das nennt man hier Altersdiskriminierung bei Hyper.
Das sagst jetzt du.
Das sage jetzt ich, in der Tat.
Ich meine aber, dass du dir vorstellen kannst, dann die Karten zu kaufen und
ja, voll. Also ich finde die beiden super. Ich habe tatsächlich den Podcast sehr, sehr wenig gehört, der beiden. Aber die Netflix-Doku fand ich mega. Und für mich war das auch, oder es kam auch super überraschend, weil ich ehrlicherweise mit Tokyo Hotel in der Zeit, die du ja erwähnt hast, vor 20 Jahren wirklich gar nichts anfangen konnte. Musikalisch war das von mir echt Lichtjahre entfernt. Und ich muss auch gestehen, der Stil von vor allem Bill, kleidungstechnisch, hat mir auch nichts gegeben. Ich war schon überrascht, als ich damals ließ, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten, weil er könnte ja auch ihr Sohn sein. Gleichzeitig, who am I to judge, wo die Liebe hinfällt. Und wäre sie ein Mann und er eine Frau, würde man wahrscheinlich über diesen Altersunterschied nicht sprechen. Insofern mögen sie bis an ihr gemeinsames Lebensende glücklich werden. Ich finde auch, das ist eine sehr positive Entwicklung und sie geben ein sehr souveränes Bild in der Öffentlichkeit ab und erfinden sich immer weiter. Insofern bin ich sehr gespannt, was noch aus ihnen wird. Ich habe tatsächlich auch einen kommunikativen Win der Woche mitgebracht. Ich habe sogar zwei mitgebracht, Lioba. Und jetzt versuche ich, mir von dir die Absolution zu holen. ob ich mich für einen entscheiden muss oder ob ich doch versuche, im Schnelldurchlauf beide vorzustellen.
Du musst dich für einen entscheiden.
Wirklich?
Ja, wir wollen dich ein bisschen challengen.
Okay, dann bleibe ich bei meinem ursprünglichen kommunikativen Win der Woche. Wir werden ja gleich über Julian Nagelsmann und die Fußball-Weltmeisterschaft sprechen und wir werden vor allem aus einer sehr negativen Perspektive darüber sprechen. Also, ich glaube, kein wirklich echter Fußballfan fand diese Fußball-WM so richtig grandios. Die späten Anschlusszeiten, Donald Trump, der anruft und eine rote Karte zurückziehen lässt, die Halbzeitshow im Finale. Also mein Gott, gibt es viel zu berichten, die viel zu vielen Spiele, ein Sechzehntelfinale. Ich meine, was ist das? Früher haben wir so etwas wie ein Sechzehntelfinale noch nicht mehr gehabt. Es ging halt los beim Achtelfinale. Tausend Dinge, die nicht cool waren. Aber ein Mensch hat mich wirklich in seinen Bann gezogen und begeistert. Und zwar jemand, den ich vorher ehrlicherweise richtig gehend, also ich will nicht sagen gehasst habe, aber für den ich wirklich sehr, sehr wenig Sympathien hatte. Und zwar ein aktiver Fußballer, Erling Haaland. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der in den vergangenen Wochen und Monaten, du musst Luft holen, Erling Haaland abstinent geblieben ist. Und das hat nicht nur was mit dem Fußball zu tun oder sagen wir mal vielleicht sogar recht wenig mit dem Fußball zu tun. Also Erling Haaland ist Norweger und hat die norwegische Nationalmannschaft bis in die K.O.-Phase geführt. Das ist insofern sehr überraschend, weil die Norweger über Dekaden nicht in der Fußball-WM teilgenommen haben. Aber im Kontext der Erweiterung und der mehreren oder der jetzt zusätzlichen Startplätze für Europa hat sich auch Norwegen qualifizieren können und Haaland ist der mit Abstand beste Spieler Norwegens, Stürmer, spielt bei Manchester City und wahrscheinlich ist er momentan der treffsicherste Stürmer der Welt, neben wahrscheinlich Harry Kane und Kylian Mbappé. Und Erling Haaland hat nicht nur dieses wunderbare Ruh durch die Stadien hallen lassen mit seiner wunderbaren Trommel, sondern ist auch vor allem auf Social Media und Instagram einfach so dermaßen großartig und nimmt sich selbst aufs Korn, nimmt seine Mitspieler aufs Korn und ich nehme ihm ab, dass er das Leben liebt und dass er, egal was passiert, auch versucht, das Gute im Menschen, das Gute am Leben zu sehen und immer mit einem positiven Auge und mit einer positiven Einstellung auf die Dinge schaut, ganz gleich, was ihm passiert. Er macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ich kam nicht umhin, als ihn irgendwann gut zu finden. Und das hätte ich mir im Traum nicht vorstellen lassen können, weil ich ihn wirklich, also bis zum, ich glaube, zweiten Spiel der Fußball-WM echt nicht gemocht habe. Und dann war es für mich geschehen.
Wie kann das nur sein?
Ja, ich finde, das ist, also auf mich wirkt immer hardcore arrogant, entrückt. Und ich kenne Bilder von ihm im Ganzkörper Gucci am Zug in einem Privatjet. Ja. Und denke, Alter, was bist denn du für ein Spast? Und gleichzeitig denke ich mir, Alter, was bist denn du für ein cooler Typ, der du so wenig auf die Meinung anderer Leute gibst, sondern einfach dein Leben genießt und diese Freude am Leben hast. Und wenn es bedeutet, dass du dann eben im Privatjet fliegst, weil du es dir offensichtlich leisten kannst, um von A nach B zu kommen, warum soll ich mich darüber eigentlich aufregen und was bringt es, wenn ich mich darüber aufrege? Insofern, Erling Haaland ist mein kommunikativer Win der vergangenen Wochen und ich bin gespannt, ihn nun weiter zu verfolgen, wo nicht die Fußball-WM stattfindet.
Und ich glaube, das haben unsere beiden Beispiele auch gemeinsam, dass sie einfach so sind, wie sie sind, dass sie wenig darauf setzen, was andere Menschen über sie denken und das macht sie so sympathisch. Und da kann der ein oder andere nochmal von lernen.
Apropos davon lernen, reden wir jetzt über jemanden, der sehr, sehr viel lernen könnte, wenn er lernen wollte. In diesem Sinne, auf zum kommunikativen Case der Woche.
Das Thema der Woche.
Wir haben heute einen ganz besonderen und speziellen Fall mitgebracht, der ganz Deutschland bewegt und auch immer noch viel diskutiert wird und auch sehr emotionalisierend ist. Die Causa Nagelsmann. Er ist ja als Trainer gekommen, der sehr gehypt wurde als junger Trainer, der für Hoffnung stand. Und jetzt ist er irgendwie so ein bisschen in Ungnade gefallen, nachdem wir ja unglücklich und auch sehr, sehr früh aus der WM ausgeschieden sind. Vielleicht für alle, die es nicht wissen. Wir sind ja im 16. Finale rausgeflogen, die Deutschen gegen Paraguay. Sehr überraschend, sehr schockierend. Ich hatte das Gefühl, ganz Deutschland hat damit gerechnet, dass wir das nächste Spiel auf das nächste Spiel schon geschaut haben, weil wir gedacht haben, Paraguay ganz easy, ganz locker und dann treten wir gegen Frankreich an und werden dann mal schauen, wie diese Übermacht von Fußball uns da aus der Meisterschaft raushaut. Ja, und insgesamt kann man sagen, warum wird Nagelsmann so diskutiert? Weil er, glaube ich, kommunikativ sehr, sehr viel falsch gemacht hat. Und da habe ich euch beide ja heute an meiner Seite, lieber Sacha und lieber Frank. Herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Denn wir wollen natürlich nicht drüber reden, was sportlich alles schiefgelaufen ist, sondern was kommunikativ falsch gelaufen ist. Frank, vielleicht für den einen oder anderen magst du dich einmal kurz vorstellen für die ZuhörerInnen, die dich nicht kennen.
Ja, also erstmal schön, dass ich da sein kann, liebe Lioba, lieber Sacha. Ich bin Frank Behrendt, ich bin Kommunikationsberater, habe mal an der Deutschen Journalistenschule in München Journalismus studiert, also mein Handwerk dort gelernt, berate seit vielen, vielen Jahren Unternehmen, Persönlichkeiten und CEOs, aber eben auch im Fußball Spieler und Trainer und habe zum Fußball eine eigentlich lebenslange Beziehung, weil ich hier bin in Brasilien groß geworden, damals als Brasilien zum dritten Mal Weltmeister wurde mit Pelé. Du wirst dich nicht mehr erinnern, Lioba, aber Sacha hat davon gehört. Und ich habe damals für Fluminense Rio de Janeiro gespielt und habe auch die Feierlichkeiten zum dritten WM-Titel der Brasilianer live erlebt, weil das weiß ich noch wie heute. Wir hatten eine Woche schulfrei, es wurde nicht gearbeitet. Das Bruttosozialprodukt ist in den Keller gegangen, aber die Menschen hatten bei Samba und brasilianischem Bier richtig Spaß. Und insofern verfolge ich natürlich den Fußball, die Nationalmannschaft und trage natürlich auch zu Ehren des letzten tollen Moments des deutschen Fußballs, das Trikot mit allen Unterschriften der Spieler und Trainer von 2014, weil an dieser legendären Nacht in Rio, wo ich dabei war, da hatten wir auch Spaß noch am deutschen Fußball. Seitdem ist es ja, wie du richtig sagst, etwas trauriger geworden.
Vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Satz dazu sagen. Du hast ja Fußball nicht nur als Fan oder aus der Fanperspektive, sondern du kannst es auch aus der kommunikativen Sicht sehr gut beurteilen. Warum?
Ja, weil ich natürlich seit vielen Jahren auch für Fußballspieler und Trainer und Vereine tätig bin, als Berater in Fragen der Kommunikation, ob das jetzt Interviews sind, ob das Medientrainings sind für Spieler und Trainer, Vorbereitung, Sparring, etc. Also ich bin da selber ja auch Fußballfan, du bist HSV-Fan, die Farben meines Vereins sind auch blau, aber weiß-blau, nämlich ich bin Fan vom MSV Duisburg, dritte Liga, aber wir kommen wieder, kann ich versprechen. Wir waren ja schon kurz davor, in die zweite aufzusteigen. Dies Jahr wird es vielleicht klappen. Insofern, da bin ich auch aktiv und insofern bin ich dem Fußball sehr verbunden über viele Jahre, über Trainer und Spieler und Vereine.
Vielen, vielen Dank dafür. Sacha, möchtest du vorstellen, wie es für uns und vor allem für uns Deutschen und für Julian Nagelsmann gelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, ich weiß gar nicht, wo wir da wirklich tatsächlich anfangen können. Also wenn wir uns mal anschauen, wie Julian Nagelsmann Bundestrainer geworden ist. Er hat ja von Hansi Flick übernommen, eigentlich von Rudi Völler, der dann wieder in die Bresche springen musste. Ich glaube, wenn wir uns zurück erinnern an die Nationalmannschaft unter Hansi Flick, dann war das eine Mannschaft, die wirklich, also komplett am Boden lag. Niemand hat mehr an sie geglaubt. Ich glaube, auch kein Spieler hatte so richtig Lust, auf den grünen Rasen zu gehen und den Adler auf der Brust zu tragen. So fühlte es sich zumindest an. Dann kam Rudi Völler und wie Rudi Völler halt ist, hat er so ein kurzes Lebenszeichen aus dieser Mannschaft rausgeholt, hat aber gesagt, er steht nur übergangsweise zur Verfügung. Es kam Julian Nagelsmann und er hatte sofort das Momentum auf seiner Seite, hat sehr, sehr viel in der Mannschaft geändert, hat, glaube ich, auch tatsächlich sehr viel bewusst geändert, hat sehr offensiv und laut kommuniziert, dass es jetzt nicht mehr nur darum gehen müsste, die größten Namen aufzustellen, sondern vor allem auch eine Mischung aus Spielern zu finden, die gut zueinander passen würde, also auch tatsächlich ein Narrativ begründet aus kommunikativer Perspektive, das ihn theoretisch ja auch durchaus hätte schützen können, nämlich ich entscheide, wer spielt. Es sind nicht immer nur die besten Spieler, sondern diejenigen, von denen ich glaube, dass es die beste Mannschaft geben wird. Dann gab es die Heim-EM 2024 und Deutschland hat, glaube ich, kann man sagen, ziemlich okay gespielt. Es gab sowas wie Begeisterung, bis dann die Hand Gottes, und ich meine nicht Diego Armando Maradona, im Viertelfinale auf Deutschland traf, sondern Cucurella, der Spanier mit den auffälligen Haaren, der jetzt natürlich auch Weltmeister geworden ist. Und Das hat, glaube ich, tatsächlich, also vielleicht dieses eine Tor auch so ein bisschen darüber hinweg getäuscht, dass die sportliche Darbietung der Nationalmannschaft nicht bei jedem Zweifel erhaben gewesen ist. Aber die Verantwortlichen waren zufrieden, der Vertrag wurde verlängert. Es gab dann den Nations Cup. Deutschland hat in der Vorrunde sehr, sehr gut, sehr erfolgreich gespielt. Es gab dann die Endrunde wiederum in Deutschland, die besten vier Mannschaften des Nations Cup. Deutschland ist allerdings letzter geworden, hat all seine Spiele auf heimischem Boden verloren, teilweise auch ohne große Leidenschaft. Und jetzt verlassen wir einmal den Sport und reden über Kommunikation. Und dann ist irgendetwas passiert, was ich zumindest sowohl als Fan wie auch als Kommunikator nicht richtig nachvollziehen konnte. Julian Nagelsmann hat im Frühjahr diesen Jahres angefangen, kritisch über seine eigenen Spieler zu sprechen, also die Spieler, die ihm zur Verfügung standen. Vor allem Dennis Undav, den er dann anfing zu kritisieren. Man könnte sagen, auch ohne Not zu kritisieren, weil Dennis Undav, für diejenigen, die mit diesem Namen nicht viel anfangen können, ist ein Stürmer, also vor allem fürs Toreschießen, zuständig, spielt beim VfB Stuttgart und hat in dieser Saison als der Deutsche reüssiert, der die meisten Tore in seinen Verein geschossen hat. Mehr als ein Kai Havertz, der lange verletzt gewesen ist, mehr als Nick Woltemade und mehr als all die anderen Spieler, die auch auf anderen Positionen unterwegs gewesen sind. Und Julian Nagelsmann hat im Frühjahr, als wir Spiele der Nationalmannschaft hatten, zum einen Dennis Undav klein geredet, indem er gesagt hat, naja, er müsse mal schauen, ob sinngemäß Dennis Undav überhaupt mitfahren kann, weil er ist ja jetzt auch nicht derjenige, der sehr viel läuft und er hat jetzt eine Glückssträhne. Und Julian Nagelsmann wurde dafür sehr, sehr stark kritisiert, weil ich glaube, in der Geschichte des deutschen Fußballs oder zumindest der deutschen Nationalmannschaft die Trainer sich eigentlich immer hinter ihre Spieler gestellt haben und nicht als Advocatus Diaboli aufgetreten sind und ihre eigenen Spieler vor allem grundlos kritisiert haben. Er hat sich dann wohl bei Undav entschuldigt. Und es gab dann diesen zweiten kommunikativen Vorfall, der ihm zum Verhängnis geworden ist, nämlich die Causa Manuel Neuer. Über Wochen und Monate hat Julian Nagelsmann gesagt, dass Olli Baumann sein Torhüter für die WM 2026 ist und Manuel Neuer ja auch gar nicht zur Verfügung stehen würde. Und am Ende kam es doch wieder alles ganz anders. Manuel Neuer hat gespielt. Ich würde behaupten, auch ziemlich okay gespielt, hat jetzt keine Bäume ausgerissen, war aber sicherlich auch nicht der schlechteste deutsche Spieler. Insofern muss man ihn nicht zum Schuldigen machen. Was allerdings Nagelsmann zu Verhängnis geworden ist, dass er sehr lange rumgeeiert hat und auch vor allem Baumann nur telefonisch darüber unterrichtet hat, dass das Neuer zurückkommt und auch wieder die Nummer 1 im Tor sein würde. Ja, und dann gab es so ein paar sensible Auftritte vor laufenden Kameras und das alles hat dazu geführt, dass die Stimmung vor dem Anpfiff gegen Curaçao, glaube ich, ziemlich schlecht war. Ist das korrekt, Frank? Habe ich das alles richtig zusammengefasst oder irgendetwas übersehen?
Ja gut, es gibt ja noch, die Causa Nagelsmann ist ja eine sehr komplexe. Du hast jetzt eigentlich einige Punkte rausgegriffen, aber die Fehlerkette ist eigentlich noch viel länger. Und ich sag mal, was du gerade sagst, ist der letzte Punkt jetzt auch mit der Rückholaktion Manuel Neuer. Da hat mich gewundert, dass er da so fehlerhaft umgegangen ist, weil es gab ja auch bei der EM 2024 eine Rückholaktion, nämlich von Toni Kroos, die ja damals sehr smooth gelaufen ist. Und da hat er eigentlich, finde ich, es sehr vernünftig gemacht. Da gab es keine großen Spektakelgeschichten, sondern Kroos hat irgendwann gesagt, ich mach's und dann war alles gut. Und hier wurde rumgeeiert und was du eben sagtest, auch mit Torwart Nummer 1. Nagelsmann hat dann auch so Sachen gesagt, Olli Baumann wäre der Torwart Nummer 1b. Was dann auch wieder so eine komische Formulierung ist, um so einen irgendwie halb ruhig zu stellen. Und man hat immer das Gefühl, die Spieler erfahren eigentlich mehr aus den Medien als von ihm selber. Oder noch ein anderes Beispiel, um die Fehlerkette nochmal zu unterstreichen. Er hat dann gesagt, plötzlich vorher, Leon Goretzka ist gesetzt und dann spielte bei der WM Leon Goretzka überhaupt keine Rolle. Dann hat er irgendwann gesagt, Felix Nepcha, der aus einer Verletzung kam, der wird wahrscheinlich es nicht schaffen bis zur WM. der kam dann doch und spielte. Dann hat er vorher unserem super Kölner Talent Said El Mala gesagt, also wenn noch einer ausfallen sollte, dann bist du nachnominiert. Dann begab es sich unglückseligerweise, dass unser hochtalentierter Youngster, der Liebling aller Teenager, Lennart Karl, sich verletzte. Und siehe da, alle dachten, jetzt kommt aber die Stunde des Said El Malas, um einen anderen wilden Flügelflitzer zu haben. Und nein, 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 der schlaue Herr Nagelsmann wusste es wie immer besser und nominierte den für alle doch sehr überraschenden Herrn Quedraogo, der aber nachher auch bei der WM überhaupt keine Rolle spielte. Also es sind unendlich viele seltsame Entscheidungen und das Ende kam eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, Sacha, auch, dass diese Story, wenn man mal einen Bogen vom Anfang, wo ich auch sagen muss, kommunikativ von den Beginnen von Julian Nagelsmann, war er für mich ein erfrischender Erklärer, der wirklich nett war, gut drauf gegen Hansi Flick, der doch etwas auch in Katar mit den Wildgänsen und so auch die eine oder andere Schote sich geleistet hat. Aber dann praktisch wurde er immer mehr. Und dieser Zeitpunkt ist interessant nach der EM, wo er eigentlich auf einer positiven Welle war, zu einem gereizten Rechtfertiger, wo man immer das Gefühl hatte, Nagelsmann rechtfertigt sich nur noch und will immer nur versuchen, der ist ja ein Taktikfetischist, seine Sicht der Dinge logisch allen Leuten zu vermitteln. Und wer es nicht glaubt, der hat keine Ahnung und der wird übergebürstet. Und das gipfelte ja nachher in solchen Geschichten, haben uns alle dann überrascht zur Kenntnis genommen, dass ein Christian Straßburger, hochgeschätzter Kollege, Moderator bei Magenta TV, gesagt hat, also das war regelrecht bockig und frech, wie Nagelsmann vor laufenden Kameras Reporterinnen und Reporter abgekanzelt hat, wenn sie ihm mal eine kritische Frage gestellt haben oder ihn mal letztendlich nicht nach dem Munde geredet haben.
Das ist spannend, dass du das ansprichst. Ich grätsche da mal ganz kurz rein, denn ich aus Sicht einer TV-Journalistin kann sagen, genau den Eindruck hatte ich auch. Er war richtig frech irgendwann. Ja. Ich finde, es ist ja Teil seines Jobs. Man steht in der Öffentlichkeit, man ist der Nationaltrainer und das gehört nun mal dazu, ob verloren, ob aus der WM, EM, wie auch immer ausgeschieden. Du musst dich nun mal den Interviewfragen und auch den kritischen Interviewfragen stellen. Und ich kenne diesen Moment, als Journalist da zu sitzen und zu denken, das hat er jetzt nicht gesagt. Und dann sitzt man im Zwiespalt und denkt auf der einen Seite, oh mein Gott, das ist eine großartige Aussage, weil das ist genau die Headline. Und auf der anderen Seite denkt man, das kann nicht passiert sein. Und die Frage, die ich mich da stelle, vielleicht Frank, kannst du das beantworten, wer berät ihn da oder warum sagt keiner was?
Das ist eine gute Frage, liebe Liora. Und ich muss sagen, genau das ist es, weil also ich habe mal gelernt von meinen Lehrmeistern, es gibt keine schlechten Fragen, es gibt nur schlechte Antworten. Weil egal wie die Frage ist, du musst trotzdem eine gute, smarte Antwort geben. Und was er auch, glaube ich, völlig fehlverstanden hat, die TV-Journalistin, der TV-Journalist, der als Field-Reporter ihm ein Mikrofon hinhält und ihm eine Frage stellt, der ist nicht die eine Person, die ich jetzt als Aggressor empfinde, sondern die oder der steht stellvertretend für 80 Millionen Deutsche zu Hause und der stellt die Fragen zur Taktik, zur Aufstellung, zu seinen seltsamen Wechseln oder warum einfach ein Joshua Kimmich entgegen dem Verein immer Verteidiger spielen muss, wo man noch genau weiß, der ist dafür zu langsam, der könnte in der Zentrale viel besser sein. Dass man diese Fragen stellt und dann sagen, habe ich schon dreimal erklärt oder so wurschtig zu antworten. Also zu deiner Frage, normalerweise hast du als jemand, der so viel Geld verdient und wir reden über 7 Millionen Euro plus, da kann man sich ja schon mal einen Kommunikationscoach, Berater, etc. leisten, hat man eigentlich einen Staff oder ein Backoffice, das haben Basketballspieler, das haben andere Spieler, Fußballspieler auch, mit denen sie sich austauschen können, neben dem klassischen Berater, der das finanziell regelt, mit dem sie Sparring machen, mit dem sie Worst-Case-Szenarios besprechen, mit denen sie Antworten besprechen, mit denen sie auf Medienanfragen einfach schon mal ein Q&A beantworten, weil es ist doch klar, welche Fragen kommen nach einem schlechten Spiel, nach einem verlorenen Spiel. Und es gibt aber nur leider, das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, aber auch im Sport Leute, die eine gewisse Beratungsresistenz haben und denen kannst du 10-mal sagen, was sie denn besser sagen sollten. Sie machen es einfach nicht, weil sie entweder im Tunnel sind, nicht zuhören wollen oder meinen, es besser zu wissen. Und ich habe, das wirst du ja auch als Journalistin gesehen haben, nach der WM ganz oft das Wort gelesen, Julian Nagelsmann geriert sich wie ein Besserwisser. Und dieses Besserwisserische ist natürlich nie sympathisch, weil der Mann ist jung. Und ich habe von meinem Vater mal gelernt, Lebenserfahrung kann man nicht lernen. Und Herr Nagelsmann als junger Trainer, finde ich, hat natürlich nicht die Grandezza eines Franz Beckenbauer oder auch ein Kloppo, der schon viel mehr gesehen hat. Er ist ein junger Typ, der mag ein guter Trainer sein, der mag taktisch viel drauf haben. Er war auch anfangs rhetorisch gut, aber zu irgendeinem Zeitpunkt, wie Sacher richtig sagte, hat er das entweder ausgeschaltet, umgeschaltet oder hat in einen anderen Modus geschaltet und ist dann auf Konfrontationskurs gegangen. Und dass das natürlich eine gewisse Gegenreaktion erfordert, ist klar. Also aus meinen Augen hat Rudi Völler immer wieder versucht, ihn zu schützen, ihn zu retten, auch kommunikativ. Aber Nagelsmann ist bis zum Letzten, wo er im letzten Interview sagt, ich bin bereit für die Nations League, ich bin bereit weiterzumachen und so weiter. Ich laufe nicht weg. Und dann hat er 3 Tage später, ist er zurückgekommen. Also auch wiederum, seine Aussagen passen nie zu dem, was er gemacht hat. Weder bei den von Sacher skizzierten Spielerfällen, bis auch zu allen anderen Mustern. Und da finde ich, passt etwas nicht zusammen. Und ich frage mich, warum hat keiner, auch natürlich muss man sagen beim DFB, der Mann ist ja angestellt, wo war ein Andreas Rettig, wo war ein Herr Neuendorf, die sagen, Julian, jetzt reiß dich mal zusammen, du kriegst hier 7 Millionen, behandle bitte Medienvertreter so, wie es sich gehört, nämlich professionell.
Wir sind ja gerade schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, vor allem so, was die UNDAF-Affäre, wie ich es jetzt mal bezeichnen würde, angeht, jemanden von seinen eigenen Spielern so zu diskreditieren und auch vor allem fitnesstechnisch so niederzumachen. Sacher, eigentlich sagt man ja immer, gute Berater sind auch die, die der Person mal gegen den Mund reden und sagen, hey, Julian, in dem Fall, das geht so nicht. Die Stimmung in der Mannschaft verschlechtert sich, die Stimmung im Land verschlechtert sich. Das wird er ja auch gemerkt haben. Was glaubst du, ist da passiert? Waren das nur alles Ja- und Amen-Sager?
Ja, wahrscheinlich. Oder aber, so wie Frank es gerade geschildert hat, dass Nagelsmann selbst einfach auch nicht mehr zugehört hat. Ich stelle mir auch tatsächlich immer die Frage, wie das denn sein kann, dass du das alles nicht mitbekommst, diese schlechtere Stimmung. Und man konnte ja auch sehr viel darüber lesen, dass es dann in der Mannschaft irgendwann auch nicht mehr gestimmt hat, jetzt, nachdem er zurückgetreten ist. Ich mache gerade für diejenigen, die uns nur hören, diese wunderbaren
Anführungsstriche
mit meinen Händen. Und also ich glaube, was Nagelsmann wie vielleicht einigen anderen Menschen eben letztlich auch irgendwo verloren geht, ist das Gefühl, dass unter Umständen sie auch falsch liegen könnten. Ich glaube, wenn du sehr früh sehr erfolgreich wirst und wahrscheinlich auch bei einem längeren Zeitraum nur hochgejubelt wirst, wie das eben bei Nagelsmann der Fall gewesen ist. Er war der, ich glaube, jüngste Bundesliga-Trainer in der Geschichte der Bundesliga und das ist, glaube ich, bis heute. Der wurde damals für seine revolutionären Trainingsmethoden in Hoffenheim gefeiert, zu Recht. Spieler gingen zu Hoffenheim und haben sich gegen bessere, also finanziell bessere Angebote entschieden, weil sie unter diesem jungen Trainer trainieren wollten, mit seinen neuen Methoden. Er ist zu Leipzig gegangen und war auch dort erfolgreich, jetzt nicht im Übermaß erfolgreich, aber er hat sich schon auch auf die nationale Landkarte gebracht. Er war bei den Bayern, hat bei den Bayern seine Titel geholt, ist unehrenhaft rausgeflogen. Ich glaube, wahrscheinlich als FC Bayern-Fan kann ich sagen, jetzt ist man heute glücklich, einen fantastischen Trainer zu haben mit Vincent Kompany. Aber ich glaube, Thomas Tuchel, der dann gekommen ist und Nagelsmann ersetzt hat, nicht nur als Bayern-Fan, haben wir alle sehr gelitten. Ich glaube, auch der komplette Verein hat unter Tuchel mehr gelitten, als dass man sich vorstellen könnte, dass es eine tolle Idee sein könnte, Nagelsmann durch Tuchel zu ersetzen. Also Nagelsmann ist schon mit den besten Voraussetzungen Bundestrainer geworden. Und ich glaube, das ist ihm dann irgendwann auch so sehr bewusst gewesen, dass er dachte, naja, ich bin hier schon wer, sonst wäre ich ja nicht Bundestrainer, sonst wäre ich ja nicht FC Bayern Trainer, sonst wäre ich ja nicht RB Leipzig Trainer, sonst wäre ich nicht jüngster Bundesliga-Trainer aller Zeiten bei Hoffenheim gewesen. Und ich weiß nicht, wo ihm diese Demut abhanden gekommen ist. Ich weiß es nicht. Wir haben einen ähnlichen Fall erlebt, unlängst, nämlich den Fall Jens Spahn. Und das ist ein bisschen komisch, beide miteinander zu vergleichen, aber ich glaube, der Typus ist relativ ähnlich, nämlich dieser super selbstbewusste junge Mann, der um die 40 ist und eben schon seit fast 20 Jahren im im Blickfeld der Öffentlichkeit steht und sich auch daran gewöhnt hat, als Wunderkind tituliert zu werden. Und ich glaube, Julian Nagelsmann konnte sich gar nicht vorstellen, falsch zu liegen.
Ja. Und das hat ja auch was, Sachen mit Haltung zu tun. Da ist ja der Name unseres schönen Podcasts hier. Ja. Dass Haltung ja auch bedeutet, nicht einfach Kritik wegzudrücken, sondern sie auch mal zu akzeptieren. Und ich glaube, dieses Kritische, und ich glaube, der Kipppunkt bei Nagelsmann war, dass natürlich nach der EM, man ist ja trotzdem, haben wir ja auch vorhin rekapituliert, relativ frühzeitig rausgeflogen. Also man war nicht im Halbfinale, man war nicht irgendwie unter den Besten, sondern trotzdem war es so ganz okay, wie du es richtig gesagt hast. Aber er hat es ja geschafft gehabt, auf einer Welle der positiven Euphorie und EM im eigenen Land und tolle Stimmung und so weiter. Und die Mannschaft war wieder mit einem positiv angezündet. Aber dann kamen natürlich trotzdem auch schon mal kritische Stimmen mit Blick auf die nächsten Länderspiele. Dann hatten wir Nations League, da sind wir auch nicht gerade so ruhmreich rausgekommen. Dann gab es schlechte Vorbereitungsspiele auch vor der WM, die auch nicht so doll waren. Man sagt, oh, wird das denn eben alles auch so gut werden? Und wenn man sich den Stammplatz anhört in der Bild-Zeitung, so das tägliche Organ, die ja sehr nah an den 80 Millionen Bundestrainern sind, die wir in diesem Land haben, dann hört man schon auch natürlich immer so verschiedene Lager, die auch dann den Nagelsmann kritisch gesehen haben, mit seinen Wechseln, mit seiner Aufstellung, mit seiner Kadernominierung. Und ich glaube, der ist dann so, genau wie du sagst, Sacha, jemand, der dann in seiner, in Anführungsstrichen, Hybris auch denkt, also was erlauben die sich eigentlich? Das ist ja fast Majestätsbeleidigung. Und dann so bockig oder aggressiv reagieren und dann sind die in so einem Tunnel drin. Und ich glaube, dass du auch da als Berater, da musst du schon sehr, sehr dicht dran sein. Und man hörte ja auch zum Beispiel, was ich auch hochinteressant finde, auch psychologisch, die Geschichte, die du vorhin gesagt hast, als er eben dann zum Beispiel sich bei Dennis Undaf ja entschuldigt hat für das Schlechtmachen, der kann erst ab der 70. Minute kommen, der hat gar nichts im Tank für eine Startelf-Geschichte und so weiter und so fort, hat er sich ja bei ihm entschuldigt und sagte nachher auch noch öffentlich, darauf hätte ihn seine Frau Lena gebracht, dass er sich mal entschuldigen sollte. Also nach dem Motto, ich selber hätte mich ja gar nicht entschuldigt. Die Lena hat gesagt, na gut, dann mache ich das halt. Das heißt, offensichtlich ist die Lena eine der wenigen, die zu ihm durchdringt. Aber da frage ich mich, warum gerade diese eben Lena dann auch bei der WM mit ihm mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, wo auch die Stimmung natürlich schon sehr seltsam war, dass ein Bundestrainer mit seiner Frau dadurch durch die Gegend radelt und nachher hören wir, wie du es gesagt hast, Sacha, dass die Stimmung nicht gut war. Die Spieler haben das Hotel kritisiert, in the middle of nowhere, da war nichts los, es war totlangweilig, Grüppchenbildung, Nagelsmann hätte auch überhaupt nicht mit den Spielern geredet, die haben also eigentlich immer erst am Tag selber von wem auch immer erfahren, dass sie spielen oder nicht spielen. Das heißt, kommunikativ, auch mannschaftsintern, scheint er mehr mit seiner Frau, mit Mutter Burgi und seinen Trainern gesprochen zu haben, als mit den Spielern. Und ich finde, Kommunikation beginnt im Innenverhältnis bei den Leuten und da hat er offensichtlich, warum auch immer, keine Lust, ein Defizit oder hat sich woanders gesehen oder hat gesagt, ist mir alles egal. Also es ist wirklich dramatisch, wie sich seine kommunikative Verhaltensweise vom positiven Anfang seines Antritts bis zum Ende immer weiter verschlechtert hat, weil normalerweise, wenn du, wie ihr so richtig sagst, auch in der Frage, wenn du beraten wirst, sollte sie eigentlich immer besser werden, weil sonst bräuchst du ja keinen Berater.
Frank, ich habe eine theoretische oder hypothetische Frage. Stell dir mal vor, es wäre irgendwo ja vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste ein Anruf bei dir eingegangen. Herr Behrendt, haben Sie Zeit? Können Sie bitte in die USA kommen? Wir haben hier eine Situation. Wir haben einen Bundestrainer, der uns gerade das Leben ein bisschen schwer macht. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, du hättest Lust gehabt, ob du Zeit gehabt hättest, weiß ich nicht, aber du hättest dieses Mandat angenommen, gesetzt im Fall? Wirklich nicht?
Nee.
Okay, das musst du jetzt bitte erklären.
Das liegt aber an meiner persönlichen Haltung, dass ich jemand bin, der grundsätzlich gerade bei solchen personenzentrierten Mandaten nur mit Leuten arbeitet, wo ich eine chemische Passung und eine Grundsympathie empfinde. Das heißt also, es muss ein Match sein, wie man es neudeutsch sagt, zwischen dem Berater und dem Rezipienten. Und das hätte ich bei meiner Lebenserfahrung, die etwas länger ist als die von Herrn Nagelsmann, nicht vorausgesetzt. Ich glaube, wir funken auf unterschiedlichen Empfindungsebenen, was Kommunikation, was Werte angeht. Und insofern hätte es nicht gepasst. Und deswegen hätte ich es nicht gemacht.
Das ist wahrscheinlich wahnsinnig smart, weil das Ergebnis dir recht gegeben hätte. Ich überlege, wie wir jetzt trotzdem in meinen hypothetischen Sachverhalt reinkommen. Also, Ist dir Hansi Flick sympathischer gewesen als Bundestrainer?
Grundsätzlich ja.
Okay, stell dir vor, der Bundestrainer hätte jetzt nicht Julian Nagelsmann geheißen, sondern Hansi Flick. Und man hätte dich geholt oder man hätte dich um Hilfe gebeten und du hättest es dir zumindest mal angehört und angeschaut. Wie nähert man sich als Kommunikationsberater einer so komplexen Persönlichkeit, die so von sich selbst überzeugt ist und wo trotzdem aber, ich will nicht sagen die ganze Welt, aber zumindest 80 Millionen Bundestrainer sagen, boah, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen gerade ganz schön auseinander. Also wie holt man so jemanden auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man bei Null startet, keine Basis hat, aber es da draußen schon wirklich brennt?
Also das ist ja immer, das Thema ist mir auch schon öfter an anderer Ecke begegnet, dir wahrscheinlich auch. Du musst natürlich erstmal eine Basis schaffen, dass der erstmal zuhört. Und ich glaube, da geht es, gerade wenn die Eigenwahrnehmung eine andere ist, musst du ihn konfrontieren mit der Realität. Und das sind einmal natürlich Daten und Fakten, die man aus Umfragen sehen kann. Was denkt denn aktuell das Volk oder wie ist ein Medienspiegel, den du ja heute auch mit technischen Möglichkeiten sehr, sehr schön zusammenstellen kannst? Wie ist die Meinung der entsprechenden Journalie dagegen? Und ich glaube, das Wichtigste ist, Sacha, dass man versucht und dass man ermittelt, wo sind mögliche Leute, auf die er hören könnte. Und deswegen halte ich auch grundsätzlich so eine Konstellation wie mit einem erfahrenen Rudi Völler und Nagelsmann zum Beispiel als sehr klug. Oder auch Jogi Löw und Hansi Flick haben ja auch damals bei der WM 2014. Ich habe die zum Beispiel immer als ein sehr kongeniales Duo erlebt in der Zusammenstellung, weil Jogi der smarte, gut aussehende, im Strenesspulli parlierende Yogi, der dann eben den Hansi hatte als den Mann, der wirklich, sag mal, nah an den Jungs dran war. Also ich fand, das waren so Leute, die toll waren. Oder wenn man sich die alten Dokus anguckt, Franz Beckenbauer zum Beispiel, ne? Der Mann, der eine Aura hatte, wie der den Spielern Leine gegeben hatte, der hatte auch dann ein Trainerteam, die entsprechend dann die klassische Trainingsarbeit gemacht haben, hat ja nicht der Franz gemacht, der hat eigentlich eher den smarten Grand Seigneur gegeben. Und ich glaube, dann zu sagen, wo ist denn jemand, dem der Julian oder der Hansi mal zuhören würde. Und wenn der sagt, hör mal zu, den bringen wir jetzt mal rein mit ins Spiel und der gibt dir mal eine Information, wie du draußen gesehen wirst. Und ich glaube, dann musst du mit einer Lösung kommen und sagen, was könntest du denn jetzt sagen, damit du dieses korrigierst? Und das würde eben heißen, wir reden jetzt auch mal von ich und ein Vorwurf gegenüber Nagelsmann oder auch wenn diese Verteidigungshaltung, auch bei Hansi in Katar damals, bei Katar hatten wir noch mal eine andere Gemengelage, weil das ganze Thema Katar hat ja die Mannschaft gespalten mit den Menschenrechten, mit der Binde. Wir erinnern uns, also furchtbare Geschichten. Oder damals 2018 mit Özil und dem Erdogan-Foto. Da gab es ganz andere Brandherde, die in die Mannschaft reingewirkt haben. Jetzt hatten wir die ja alle gar nicht. Und trotzdem sind Problematiken entstanden. Und ich glaube, die muss man auf den Tisch bringen. Und da muss eigentlich ein erfahrener, älterer, lebenserfahrener, der nah dran ist. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Neuendorf, von Rettig, von Rudi Völler. Und sagen, Rudi, wir gehen jetzt mal in ein Zimmer und wir gucken uns mal die Lage an. Das ist hier von der Medienabteilung die Aktualisation. Das sagen die. Hört bitte auf, von einzelnen Spielern zu reden. Bekenne auch mal eine eigene Entscheidung als falsch. Also ich finde, er redet immer von den Spielern, von den Medien, von allen. Alle haben gesagt, warum sagt er nicht mal, auch ich habe Fehler gemacht und dafür stehe ich auch, übernehme ich Verantwortung. Also ich glaube, das, was du ja jedem rätst, auch in der Krisenkommunikation, relativ klar und schnell Dinge zu benennen, Verantwortung zu übernehmen, da kann man immer noch sauber sein und sagen, die haben scheiße gespielt, aber er hat es wenigstens zugegeben. Und dann kannst du nach vorne gehen und sagen, wir lernen daraus und wir werden mit einer anderen Einstellung in das nächste Spiel gehen, etc. Aber ich glaube, dass ein großer Fehler war, dass eben dieses Sounding Board nicht genutzt wurde. Und ich glaube nicht, dass sowohl bei Nagelsmann als auch damals bei Hansi Flick alle Möglichkeiten kommunikativ ausgeschöpft wurden, Leute, die um die Nationalmannschaft herum waren, mit zu involvieren, um den hauptverantwortlichen Kommunikatoren, die ja alle zwei Tage, ist ja auch nervig, immer wieder vor die Medien treten müssen, kriegen 1000 Fragen von der Bild, von der Sportbild, von Kicker und sind natürlich auch dann endgenervt, verstehe ich ja auch. Aber es gehört nun mal dazu und darauf kann ich mich vorbereiten. Und ich glaube, wir, das ist ja unser Job, es wäre für uns ein leichtes, 10 vernünftige Leuchtturmstatements zu verfassen, mit denen er besser aussehen würde als mit dem, was er als Aggressionsattitüde an den Tag gelegt hat.
Ich finde das gut, dass wir sagen, dass er vielleicht sich hätte auch mal den Fehler eingestehen müssen. Das macht einen ja auch immer nahbarer und menschlicher. Ich frage mich aber nur, macht man sich damit nicht auch ein bisschen einfach zu sagen, Julian, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er da wirklich nicht gut reagiert hat oder gut gehandelt hat. Ihr habt das vorhin beide so schön gesagt, er war vielleicht auch so ein bisschen ratungsresistent. Dann haut er aber wirklich ja so Spitzen raus. Und ich muss mir das nur vorstellen, ich sitze da als Dennis Undaff und höre, wie mein Bundestrainer, der Mensch, der mit mir zur WM fahren soll, über mich redet vor so vielen Leuten. Oder die ganze neue Baumann-Diskussion. Man sagt ja, Baumann soll es aus den Medien erfahren haben, nicht mal von Julian Nagelsmann selber. Hätte da nicht der DFB vielleicht auch mal sagen müssen, okay, das ist jetzt ehrlich gesagt auch einfach abgefahren, der Zug ist abgefahren, das kann man gar nicht wieder regeln, weil wie soll Julian Nagelsmann überhaupt vor diese Mannschaft treten und sagen, ja, eigentlich finde ich euch alle super, das kauft ihm ja gar keiner mehr ab.
Der Punkt ist, was Sacha vorhin sagte, Nagelsmann hat ohne Not diese Baustellen aufgemacht, weil das war gar nicht notwendig, so eine Undaff-Kamelle überhaupt aufzumachen. Du hättest ja einfach sagen können, Dennis Undaff, das war der Topscorer in der Liga, der hat, wie Sacha gesagt hat, der macht einen tollen Job, also es ist völlig klar, dass der mitkommt. Und Nagelsmann hat, und das fand ich eigentlich damals toll, zu Beginn seiner Amtszeit hat er dieses neue Rollenbild eingeführt. Jeder Spieler hatte eine Rolle und muss die Rolle einführen, man gar nicht mehr über Spieler, über Rollen gesprochen und jeder muss die Rolle annehmen, auch als Ersatzspieler, Ergänzungsspieler, was auch immer. Und egal wie eine Rolle für Dennis Undaff gewesen wäre, sie wäre eine gewesen, die taktisch Sinn macht und toll ist. Ich hätte mich gar nicht in die Diskussionsebene, wie lange spielt er, von wann kommt er. Das ist Entscheidung des Bundestrainers. Das muss ich weder rechtfertigen noch diskutieren. Und genau wie du auch richtig sagst, auch bei Neuer und bei Baumann. Wenn ich sage, wir werden den Kader zu einem Punkt bekannt geben und dann entscheiden wir auch, wer ist Nummer eins, das muss ich nicht jetzt machen. Warum muss ich schon Monate vorher sagen, der Olli ist die Nummer eins, wenn ich gerade die Qualifikation spiele? Hätte ich einfach gar nichts gesagt und sage, wir werden gucken, welche Keeper zur Verfügung stehen. Es gibt ja auch immer Verletzungen oder andere Dinge. Wir haben es ja gesehen, auch bei Nachnominierung. Also er hat sich völlig ohne Not in Personaldiskussionen reingesteigert, wo er nachher nicht mehr rauskam, weil ihn die eigenen Worte immer eingeholt haben. Und ich bin völlig bei dir, da hätte mit Sicherheit auch die liebe Führungsetage vom DFB, und das verstehe ich eben nicht, der Mann ist ja kein frei agierender Freigeist, der irgendwo im Universum rumturnt, sondern der ist ein Angestellter. Und auch wenn er ein unfassbar hohes Gehalt kriegt mit 7,5 Millionen Euro, was ja wirklich unglaublich ist für einen Angestellten, ich kenne sonst keinen, der so viel kriegt, dann muss man doch einfach sagen, wo sind denn die Herren? Da ist ein Geschäftsführer, Andreas Rettig, der nun nicht gerade dafür bekannt ist, dass er nicht den Mund aufmacht. Ich kenne den früher von St. Pauli, von anderen Geschichten. Der hat immer auf den Putz gehauen. Der hat immer Klartext geredet. Der ist aus meinen Augen ist der komplett abgetaucht. Jetzt geht er ja auch aus eigenen Stücken weg, was ich auch erstaunlich finde. Auch Bernd Neuendorf, also außer, dass er die Brille auf dem Kopf den ganzen Tag hat und immer bedeutungsschwanger in der Gegend rumguckt, höre ich von dem nicht eine taffe Ansage mal irgendwo. Und das hatten wir in Katar schon und das wiederholt sich jetzt. Also man muss ja eins sagen, Nagelsmann ist zwar weg, aber die wahre Frage, die sich ja auch stellt und zum Glück auch von Journalisten oft gestellt wurde, muss nicht das ganze System DFB, Führungsetage, etc. mal neu gedacht werden? Und wenn ich mir Vereine angucke, Sacha sagt es ja, guck den FC Bayern an oder Frankfurt, da gibt es ein Präsidium, da gibt es einen starken Sportdirektor und einen Trainer. Da ist eine ganz andere Gemengelage, wie die miteinander interagieren. Da kann ja der Trainer nicht machen, was er will. Und also hier kam es einem so vor, Nagelsmann spricht zu allem, erklärt alles und macht und tut. Und auch als er in der Enge war, hat dann vielleicht mal Rudi Völler nochmal versucht zu retten mit dem Augenzwinkern und Tante Käthe bügelt schon wieder gerade, was der Junge da angerichtet hat. Aber auch der konnte irgendwann nicht mehr den Quatsch erklären, weil teilweise Entscheidungen so absurd waren, dass auch Rudi nachher mal sprachlos war. Und das will schon was heißen.
Man kann ja auch sagen, dass er eine gewisse Nähe vielleicht auch zu einem Blatt hat, das natürlich immer enge Vertraute hat, die schon immer viel vorher wissen und seine Frau hat ja dort auch gearbeitet. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Würdet ihr beide sagen, dass es auch als Kommunikationsberater dann vielleicht, der dann Nagelsmann zur Seite gestellt wurde, schwierig und auch problematisch ist, wenn jemand so enge Verbindung oder so kurze Dienstwege, wie man im Journalismus immer sagt, zu einem speziellen Blatt hat?
Sacha?
Boah, ich weiß nicht, wie du das siehst, Frank, aber ich habe das Gefühl, das gehört irgendwie beim Fußball dazu. Also ja. Ich bin 1990 als 10-jähriger Fußballfan geworden. und habe die deutsche Nationalmannschaft wirklich vergöttert und bejubelt, als sie den Weltmeistertitel in Italien geholt hat. Und damals, die sehr, sehr viel Älteren werden sich erinnern, wurde die Nationalmannschaft angeführt von Lothar Matthäus als Kapitän auf dem Feld. Richtig. Und Lothar Matthäus war damals Spieler von Inter Mailand und hat in der Folge nach der WM eine Kolumne in der Sportwelt übernommen. Ja. Das war jetzt damals total revolutionär, dass ein aktiver Spieler relativ regelmäßig interner logischerweise preisgibt, weil irgendetwas muss er erzählen. Und ich glaube, irgendwie ist das im Fußball ganz normal, weil das Interesse so hoch ist, dass du halt ständig irgendetwas senden musst. Und das ist sicherlich durch Social Media nicht besser geworden. Ich meine, es gibt Medien wie den Kicker, wie die Sportbild. In anderen Ländern ist es noch viel, viel krasser, vor allem in Italien, wo du 3-4 tagesaktuelle Medien hast, also analog zum Handelsblatt oder zur FAZ, die nur über den Sport und vor allem über den Fußball berichten. Und da musst du halt immer irgendeine Nachricht, vermeintliche Nachricht, fabrizieren. Also ich glaube, daran allein ist Nagelsmann nicht gescheitert.
Nein, nein. Definitiv nicht. Ja, man muss ja eins sagen, Sacha, ich war ja selber bei der Bild-Zeitung gewesen. Insofern, Lioba, ich kenne ja natürlich die lieben Kolleginnen und Kollegen. Und selbst wenn eine Nähe da ist, und ich glaube, die große Kunst ist es ja, und Franz Beckenbauer war ja auch Nationaltrainer und hatte auch eine Kolumne über Bild, wie Sacha sagt, auch bei Lothar Matthäus. Und natürlich wissen die immer ganz viel und wissen alles und haben die ersten Fotos. Und der Punkt ist doch der, wenn ich weiß, dass eine Bild-Zeitung natürlich immer alles weiß, sehr schnell und publiziert, weil natürlich die Kampagne sagt ja alles, eine Bild und 80 Millionen Bundestrainer haben sie ja plakatiert, auch zur WM, dann muss ich doch mir das zu eigen machen. Das heißt, der Schlüssel liegt doch im eigenen Verhalten. Und wenn ich, wie du Sacha richtig sagst, Botschaften senden will, und dann muss ich halt Signale senden, weil ich doch genau weiß, die landen doch dann direkt in der Bild-Zeitung. Nur wenn ich natürlich mit keinem Spieler Einzelgespräche führe, dann sagt natürlich irgendein Spieler, der führt keine Einzelgespräche. Was mache ich also? Ich führe in dem Quartier, ist ja eh nichts los, was sollst du da machen außer Fahrrad fahren? Er hätte doch den ganzen Tag Einzelgespräche führen können, hätte eine Bildzeitung geschrieben, Nagelsmann ist der große Kommunikator, führt jeden Tag Einzelgespräche. So. Oder solche Geschichten, es ist doch klar, wenn Herr Nagelsmann, nachdem er rausgeflogen ist, zum Flughafen dackelt und dass er dann mit Mama Burgi und mit Lena Süßigkeiten kauft, dass da einer steht und der Bildzeitung macht ein Foto und überall heißt, Nagelsmann lustig grinsend kauft Süßigkeiten irgendwo. Also was mache ich? Ich grinse halt nicht und kaufe halt keine Süßigkeiten. Oder ist es doch klar, wenn eine angespannte Stimmung herrscht im Camp, mache ich doch keine Familientage und radel mit Lena auf dem Fahrrad durch die Gegend und weiß doch genau, hinterm nächsten Busch sitzt ein Bildreporter. Und das Bild ist natürlich auf Seite 1 der Bildzeitung. Nagelsmann bester Laune, auch wenn man gerade 1-2 verloren hat. Also ich glaube, das sind genau diese Stockfehler, wo du jedem sagen musst, die Bild-Zeitung ist überall, sie weiß alles, also geh davon aus, dass nichts unentdeckt bleibt, also gibt's nur einen Weg, kommuniziere sauber, schnell und komme vor die Welle. Und die ganzen Kamellen, die wir auch vorhin hatten, ob das mit Baumann war, mit Neuer, alles vermeidbar gewesen. Hätte er nichts gesagt, Olli, du bist die Nummer 1. Und warum muss denn ein Olli Baumann das aus der Bild-Zeitung erfahren, dass er das Neuer zurückkommt? Hätte man doch auch mal vorher sagen können, hör mal zu, Olli. Eins ist ja klar, du spielst die Qualifikation, aber wenn Manuel mitmachen will, ist er dabei. Das ist schon mal ganz klar. Hätte ich auch früher kommunizieren können, bei Toni Kroos hat er es ja witzigerweise richtig gemacht. Wenn Toni Kroos möchte, wird er dabei sein. Und dann wollte Toni Kroos, also war er dabei. Wussten alle Bescheid, hat sich keiner gewundert.
Lieber Frank, ich habe eine abschließende Frage, weil wir ja jetzt gerade so endgültig über diesen Sachverhalt sprechen und er ja tatsächlich schwarz-weiß ist. Also ich glaube, man kann nicht sagen, dass Julian Nagelsmann viel kommunikativ richtig gemacht hat. Man kann sehr wohl sagen, dass er sehr viel falsch gemacht hat. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor. Wir haben dieses Spiel gegen Paraguay ja schon angesprochen. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Jonathan Tah getroffen hätte, der nächste Spieler von Paraguay den Elfer verschossen hätte und dann doch Leon Goretzka oder irgendjemand die Verantwortung übernommen hätte, nochmal zum Punkt geschritten wäre und Deutschland mit einem blauen Auge ins Achtelfinale gegen Frankreich gekommen wäre. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir hätten alle erwartet, dass Frankreich dieses Spiel gewonnen hätte, ob nun mit 2 Toren Unterschied, 3 Toren Unterschied. Ich glaube, alles jenseits einem 7-1, unser Lieblingsergebnis als Nationalmannschaft, auf der negativen Seite, hätten wir wahrscheinlich Pi mal Daumen akzeptiert. Wäre Julian Nagelsmann heute noch Bundestrainer?
Ja, Ich glaube ja, weil es, dann sag mal so, es hängt davon ab, Sacher, wie er sich anschließend verhalten hätte. Wenn da eine gewisse Einsicht gewesen wäre, ich habe auch Fehler gemacht, ich würde das und das vielleicht nächstes Mal anders machen. Und er hat, was wir auch vorhin mit Liova hatten, diese Art und Weise, wie er Medienvertreterinnen und Vertreter hat, da hätte er dran arbeiten müssen. Also ich finde, diese Bockigkeit, diese Rotzigkeit und diese Frechheiten hätte er sein lassen müssen und sagen, ich war angespannt und es war großer Druck auf mir und ich entschuldige mich nochmal kollektiv bei allen, denen ich vielleicht ein bisschen unwirsch gegenübertreten sind. Und das machen wir jetzt mit Blick auf 2:30 mal ein bisschen anders zunächst. Also hätte er da, finde ich, ein Einsehen gezeigt. Ich glaube, es wäre so gewesen, Sacher, wie bei der EM 2024, wo wir ja auch nicht ruhmreich im Finale standen, aber trotzdem die Grundstimmung okay war. Und wenn wir jetzt weitergekommen wären und wir hätten ein gutes Spiel gegen Frankreich gemacht und hätten dann in der letzten Minute durch Mbappé-Tor verloren irgendwie und hätten uns dann trotzdem, wie du sagtest, ja, erhobenen Hauptes verabschiedet, gegen Frankreich kann man mal verlieren, haben ja andere auch getan, dann, glaube ich, wäre der Druck nicht mal eben so gekommen, weil eins ist ja auch klar, das Geld, das diese Operation jetzt mit Abfindung Nagelsmann, mit möglicher Kohle, die Herr Klopp dann kassieren würde, kommen wird, ist ja nicht mal eben aus der Portokasse beim DFB genommen, die ja nun gerade eher finanzielle Probleme haben. Insofern glaube ich, hätte man allein aus den Gründen der Finanzen ihn zumindest bis 2030, weil so lange lief ja der Vertrag, oder bis 28 hätte man ihn weitermachen lassen bis zum nächsten Turnier. Ne?
Okay, dann bleibt nur noch eine Frage zu stellen. Wenn der DFB jetzt anruft und sagt, lieber Herr Behrendt, wir haben hier den Bundestrainer Klopp, wir bräuchten einen Berater für ihn. Wie sieht's mit deinen Sympathien aus? Bewirbst du dich jetzt um den Job als Kommunikationsberater freiberuflich beim DFB für Jürgen Klopp?
Also ich weiß nicht, ob der einen braucht, da kann ich vielleicht noch einiges von lernen, aber wenn Sie sagen würden, den hätte Jürgen Klopp, sucht einen Sparringspartner und braucht mal einen, der ab und zu mal mit ihm drüber redet, ob das jetzt gut oder richtig ist und ob man jetzt noch stärker die Mannschaft auch sagen soll oder nicht, würde ich ihm sagen, nee, sag's lieber nicht. Also bei Jürgen Klopp würde ich im Gegensatz zu Herrn Nagelsmann sofort ja sagen, Sacher, weil ich den Typen einfach großartig finde, weil der ist mit mir auf einer Wellenlänge, das ist ein Typ, den mag ich einfach und das, wie gesagt, bei mir hat das viel auch mit Sympathie zu tun. Da geht es mir gar nicht ums Geld, sondern das ist eine Frage der Haltung. Und bei dem Kollegen Klopp würde ich, ohne nachzudenken, egal was er mir zahlen würde, sofort ja sagen, weil ich einfach Bock hätte, mit dem einfach regelmäßig zu konferieren.
Also auch pro bono.
Nach Bruno. Das jetzt! Gut, also ich glaube, auch Herr Klopp soll ja ein Gehalt von über 7 Millionen, er soll sogar etwas mehr als Herr Nagelsmann verdienen. Ich glaube, da wird auch der ein oder andere Euro, damit ich mir mal ein warmes Essen leisten kann für meine Kinder und ein Trikot, drin sein. Aber es wäre keine Finanzfrage, sondern es wäre eine Entscheidung des Herzens. Genau wie ja Jürgen Klopp offensichtlich ja auch sich aus Herzensangelegenheit für Deutschland entscheiden würde, weil am freien Markt könnte er wahrscheinlich deutlich mehr verdienen und wahrscheinlich hat auch bei Red Bull mehr verdient als 7 oder 8 Millionen Euro. Insofern glaube ich auch, ein bisschen Goodwill ist dabei. Und genauso wie Herr Klopp eben auf ein Drittel seiner Bezüge verzichtet, würde ich das auch machen.
Dann ist jetzt also der beste Trainer des Landes, Jürgen Klopp, mit dem besten Kommunikationsberater des Landes, Frank Behrendt, schon quasi verbandelt. Sollte Julian Nagelsmann noch jemanden suchen, ich werde mich zur Verfügung anrufen. Stellen. Er darf gerne mich anrufen. Das mit den Sympathien ist so eine Sache, aber ich glaube an die Mission Impossible und ich glaube daran, dass dieser Mensch noch hoffentlich seine besten Jahre vor sich hat und wäre gerne bereit, ihm dabei zu helfen, dass er beim nächsten Mal nicht bockig, nicht widerspenstig und nicht eingeigelt rüberkommt, sondern wieder für das steht, wofür irgendwann mal gestanden hat. Lieber Frank, vielen, vielen Dank dir für die Einblicke und
es war mir eine Freude.
Für deine Weisheit, muss man ja schon an der Stelle sagen.
Ah, ja.
Und natürlich auch für deine Leidenschaft in Sachen Fußball und Kommunikation. Liebe Lioba, auch dir vielen Dank, dass du uns heute durch diesen Fall geführt hast und mit mir co-moderiert hast. Ich werde mich jetzt nicht nur bei den Zuhörern verabschieden, sondern auch bei meinen KollegInnen, die nächste Episode ohne mich bestreiten werden, weil ich im Urlaub sein werde und selber ganz gespannt zuhören werde bei der nächsten Episode, wenn ich das erste Mal nicht involviert gewesen sein werde. Insofern freue ich mich auf euch alle da draußen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback bei Haltung Bitte, wenn ihr etwas habt. Schreibt uns an podcast@hyper.partners, kommentiert auf Spotify. Über positive Bewertungen freuen wir uns natürlich immer und wir sind auch nicht wie Julian Nagelsmann beratungsrenitent, sondern wenn es irgendwo da draußen jemanden gibt, der sagt, was wir besser machen können, please let us know. In diesem Sinne, euch allen noch einen guten Sommer.
Vielen Dank.
Vielen Dank, es war eine Freude mit euch.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.